bisschen totenstill. Aus dem Alltag eines Bestatters. Ein Podcast mit Jessica Blöhm und Volker Winkels.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid und wieder einschaltet zu einer neuen Folge Kein bisschen totenstill. Da die erste Folge im neuen Jahr, Volker. Bist du gut reingerutscht? Ist ja schon ein bisschen länger her. Wir sind jetzt schon Anfang Februar. Aber so die Bilanz nach einem Monat 2025 für dich?
Ja, reingerutscht ist gut, mein Freund. Ich will sagen, sind reingeschlafen quasi, ne? Aber ich habe dann festgestellt, ob ich jetzt mitfeiere oder nicht. Das neue Jahr kommt so oder so. Von der Seite ist es halb so wild.
Du warst die letzten Wochen ziemlich busy, denn da stehen im Moment Prüfungen an, ne?
Ja, ich mache noch den Fachwirt. Das ist dann so Schwerpunkt Recht, BWL, Marketing und alles, was so dazugehört. Ne? Man ist nie zu alt zum Lernen.
Und da bist du gerade schon in deiner Prüfungsphase?
Ja, morgen schreibe ich die letzte. Oder wie man im Fernsehen sagt, wenn ich Pech habe, werde ich zum Recall geladen. Dann heiße ich noch mündlich.
So, Volker, jetzt ist es ja so, du betreust angehende Bestatterinnen und Bestatter, das wissen wir ja schon. Mhm. Und da sind einige jetzt, sage ich mal, so in ihrem Endspurt. Und da müssen die nicht nur schriftlich zeigen, was sie drauf haben, sondern auch praktisch. Ja, das genau. Finde ich sehr spannend. Da hat es jetzt ein Wochenende gegeben, wo ich glaube, so ungefähr ein Dutzend angehende Bestatterinnen und Bestatter mal ja zeigen mussten, was sie handwerklich drauf haben. Wie genau ist das abgelaufen?
Ja, quasi das Gesellenstück. Nee. Die müssen, die haben eine Stunde Zeit für eine Versorgung vom Verstorbenen. Die dürfen die natürlich Instrumente bereitlegen, die PSA an, also persönliche Schutzausrüstung anlegen, weil dort die wenigsten ja wissen, auch wenn ich so schon mal im Internet gucke oder so, wenn die Bestatter da mit dem schwarzen Anzug am Einbetten sind, das ist ja hygienisch gesehen jetzt nicht gerade das Beste, ne? Da gehört dann Original, du hast es ja auch schon gesehen wie im OP, ne? Kasak, Schlupfhose, Bereisschuhe, da achten wir drauf. Was die wenigsten ja wissen, ist ja, dass wir als Bestatter ja auch die Infektionsketten unterbrechen. Und das kann ich nicht im schwarzen Anzug machen, das muss ich schon professionell machen. Dann geht es ja darum, um die Handhabung der Instrumente, die man so zur Verfügung haben, der Hilfsmittel. Es gibt Cremes, es gibt Nadelfaden. Oft ist das ja so, wenn ein Mensch vom Krankenhaus überführt wird, dann hat er vielleicht noch eine OP, da müssen da vielleicht noch ein paar Nähte gemacht werden. Da muss man eigentlich alles drauf haben. Man muss aber auch drauf haben, wenn man einen Verstorbenen hat, man muss den Totenschein lesen können, man braucht einen Auftrag. Darf ich das gerade, weil ich da mache, Identifikation vom Verstorbenen. Das wäre sehr blöde, wenn man eine Frau Müller einbettet und letztendlich ist da mehr dran wie erwartet. Ne? Und da muss man eigentlich auch schon gucken, körperliche Merkmale, alles, was da so zugehört. Und dann haben die eine Stunde Zeit für die Versorgung, waschen, desinfizieren, rasieren, Haare machen, Fingernägel machen, einkleiden in privater Kleidung. Das gehört alles mit dazu. Und dann kann so eine Stunde, wenn man nicht so routiniert ist, auch schon mal sehr knapp werden.
Ne? Ja, das glaube ich sofort. Ich habe ja auch ein paar Mal beiwohnen dürfen, wenn ihr sowas gemacht habt. Und da habe ich auch gedacht, das sind natürlich routinierte Handgriffe, ne? Absolut, aber wenn also allein dieses, wie zieht man einem Verstorbenen so ein Hemd an? Also das finde ich ja schon abenteuerlich. Ne? Da muss man bestimmte Griffe drauf haben.
Ja, wenn man routiniert ist, also ganz ehrlich gesagt, ich denke da gar nicht drüber nach. Ich brauche vielleicht für so eine Versorgung mit allem drum und dran, wenn er aber, dann ist er aber auch wirklich richtig gescheit, das sind vielleicht 40 Minuten. Dann habe ich aber auch jemanden gegenüber, wo ich ja viel mit zusammenarbeite. Meine Mitarbeiter, meine Auszubildenden, die Arbeit, man ist aufeinander eingestimmt. Ne? Und das geht eigentlich sehr gut. Das passt auch immer. Man hat ja auch Hilfsmittel. Ja. Mir ist nur wichtig, dass es dann auch vernünftig gemacht ist. Ne? Vor allen Dingen, man muss ja überlegen, ich sage ja immer, den Tod muss man begreifen können. Das heißt, ich erlebe sehr oft, dass der Verstorbene die Hand gestreichelt kriegt oder einen Kuss gegeben wird. Und wenn ich da nicht vorab schon sehr sauber arbeite, kann ich ja gar nicht die Infektionskette, wenn einige da ist, unterbrechen. Ne? Also muss schon alles sehr vernünftig sein. Ne? Wir haben ja auch die Verantwortung.
Das ist ja so ein bisschen auch so ein Fachbegriff, Infektionskette durchbrechen. Was genau ist damit ganz praktisch gemeint?
Ja, dann nehmen wir doch mal einfach Corona. Sollte doch jeder kennen, das Schauspiel. Aber es gibt ja noch ganz andere Sachen. Ne? MRSA, was weiß ich, was es so all gibt. Aber auch der ganz normale Grippevirus, der ist ja auch noch da, ne? Und man weiß, wenn jetzt einer aus dem Urlaub kommt und hat sich da irgendwas geholt, wenn man das alles vernünftig macht, dann kann man diese Viren, Bakterien, die kann man eliminieren. Die sind einfach gar nicht mehr da. Ne? Und damit schütze ich ja letztendlich auch den Hinterbliebenen. Ne? Das heißt, wenn der dann den körperlichen Kontakt zu dem Verstorbenen sucht, kann nichts passieren. Das ist eigentlich für den Bestatter absolut wichtig. Das ist ja auch im Gesundheitswesen im Allgemeinen. Wobei man den Bestatter im Gesundheitswesen ja gar nicht so richtig einordnet. Ne?
Das heißt also, wenn jemand verstorben ist, dann heißt es ja nicht sofort, ja genau, also jetzt mal Corona als Beispiel genommen, also die Coronaviren, die schwirren dann natürlich weiter drin rum.
Wenn man jetzt mal Bakterien oder Viren nimmt, Hals-Nasen-Rachenraum ist so ein Klassiker. Genauso gut, weil die wenigsten wissen, Hautfalten, da sind immer die meisten Bakterien drin. Handinnenflächen, Fingernägel, da sind immer die meisten Bakterien, im Schambereich. Das muss man schon alles vernünftig sauber machen und somit, weil ist er dann auch sauber. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jeder weiß es, wenn ein Geruch in der Luft liegt, dann ist es in der Regel so eine Bakterien, das sollte man wissen. Ne? Und von der Seite her versuchen wir, aber das heißt versuchen, wir werden es einfach, wir machen das auch so. Wir stellen die Uhr komplett wieder auf Null, so dass der Angehörige letztendlich sich so verabschieden kann, wie er auch möchte. Da dürfen keine Berührungsängste da sein. Ne?
Wie haben sich denn die Berufsanfänger angestellt bei Ihrem Test?
Man muss ein bisschen unterscheiden. Es gibt einmal die Bestattungsfachkräfte, die machen eine Ausbildung von 3 Jahren. Die werden in Münnerstadt, im BAZ werden die geprüft und ich prüfe geprüfte Bestatter. Das heißt, die sind schon einige Jahre im Beruf drin, das sind also in der Regel Quereinsteiger und die wollen aber ihr Fachwissen auch, das ist ja eine Urkunde. So, und das ist ja für jedes Geschäft ganz gut, wenn man da auch eine Urkunde hängen hat, wo dann drin steht, dass ein geprüfter Bestatter ist, der eine Prüfung vor der Handwerkskammer abgelegt hat. So, und von der Seite her ist dann wieder eine andere Kategorie. Ne? Das ist eine Ausbildung, oh, die müssen auch alles Mögliche machen. Und dann werden die am Ende des Tages, wie man so schön sagt, oder am Ende der Ausbildung, die dauert so im Schnitt, das sind so 8 Wochen, aber das ist auf ein Jahr verteilt, ungefähr. So, und dann werden die in allen möglichen Fächern, die auch eine Bestattungsfachkraft hat, geprüft. Und wie gesagt, mein Schwerpunkt liegt halt im hygienischen Bereich. Ne,
das ist eher so eine Weiterbildung, Fortbildung, ja, ne, damit man dann nochmal genau. So seinen Titel erweitert quasi.
Das Schlimme ist ja, du kannst ja, wenn du am Ordnungsamt hingehst, da sag ich mal, war halt ein Wiesenbestatter, du gehst am Ordnungsamt, schmeißt da 20 Euro auf den Tisch und dann darfst du dich ja Bestatter schimpfen. Noch, da wird ja jetzt auch gerade stark dran gearbeitet, der tippt ja auch bald hoffentlich die Meisterpflicht. Die Fachkenntnisse sind aber noch gar nicht vorhanden. Trauerpsychologie fehlt, BWL fehlt. Ich kann nicht irgendwelche Preise würfeln, das sollte ja transparent sein. Aber auch die Infektionsschutzgesetz ist da nicht so ganz drin. Ne? Es sind so viele Sachen, die da nicht ganz drin sind. Und von der Seite halte ich eine Ausbildung immer für elementar wichtig. Genauso gut, wenn ich jetzt hingehe, ein Friseur, der muss einen Meister haben. Jetzt gehe ich hin und schneide die Haare falsch, dann hast du aber das große Glück, dass die nachwachsen. Mache ich aber jetzt in meinem Beruf was falsch, dann hat der Angehörige eventuell ein seelisches Problem, weil das kommt ja viel später raus. Oder im schlimmsten Fall sorge ich für eine Infektion. Das sind ja so Sachen, da musst du schon überlegen, was du da machst. Ne? Dann kannst du ja nicht einfach so aus dem Stehgreif machen.
Ja, wir haben darüber ja schon mal im Podcast gesprochen. Ich finde das immer noch total abenteuerlich, weil, gut, jetzt hat nicht jeder Friseur einen Meister, aber die Friseure, die sich um einen kümmern, die haben in der Regel ja eine 3-jährige Ausbildung hinter sich. Sonst würden sie ja nicht in einem Friseursalon stehen. Und dann fragt man sich ausgerechnet, wenn es um das Ende des Lebens geht, also die elementarsten Schritte sind, finde ich, die wir auf diesem Planeten tun, nämlich wir kommen auf die Welt und irgendwann gehen wir auch wieder. Ausgerechnet da besteht zumindest hier in Deutschland keine Verpflichtung, dass man diesen Beruf von der Pike auf an gelernt hat. Also eine Frage schließt sich für mich da an. Worauf achte ich als Angehörige? Woran erkenne ich, dass ich einen Bestatter vor mir habe, der sein Handwerk kann und der es gelernt hat? Also erstmal ganz banal, kann ich den fragen, sind Sie ein geprüfter Bestatter oder sowas? Oder was ist da überhaupt die korrekte Bezeichnung für euch, wenn ihr das wirklich gelernt habt?
Ja, ein Bestatter vom Handwerk geprüft. Also entweder eine Bestattungsfachkraft, geprüfter Bestatter oder auch Meister. Aber das ist ganz einfach. Wenn ich wundere mich ja sowieso, die Leute, die fahren von Pontius nach Pilatus für einen Kühlschrank, wo sie 25 Euro sparen können, gehen im Hotel rein und wollen dann von der Toilette angefangen bis zur Küche alles sehen. Nur beim Bestatter macht man das nicht. Und wenn nach mir Angehörige kommen und sagen, ja, wo wird dann gewaschen? Ja, kommen Sie, ich zeige Ihnen das mal. Darf eigentlich keine versteckten Ecken geben. Und dann gibt es vom Verband Deutscher Bestatter, da gibt es aber auch so ein geprüftes Zeichen. Da sieht man dran, ob das ein Fachbetrieb
ist. Also ein Prüfsiegel quasi.
Hm, ja, ja. Mhm. Und dann ist es ja so, wir sind zum Beispiel, und das sind ja mittlerweile Gott sei Dank irre viele Bestatter deutschlandweit, zertifiziert. Das heißt, wir werden auch einmal im Jahr, unterliegen wir einer Prüfung extern. Das heißt, wir können da gar nichts verstecken. Genauso gut, wenn man jetzt hingeht und hat mit einem Bestatter Ärger, der sich in den Verband angeschlossen ist. Und das kann ja auch passieren. Das ist ja nicht nur, dass der Kunde schwierig ist. Es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die schon mal schwierig sind. Das ist aber nicht schlimm, das kann immer mal passieren. Aber dann hat man auch die Möglichkeit, über den Verband da so eine Schlichtung aufzunehmen. Und das heißt, dann schaltet sich der Verband ein. Da wird nochmal geprüft, hat der Kollege oder die Kollegin auch alles richtig gemacht. Und wenn dann aber jetzt einer gelernt hat, von der Pike auf an, tappt er erst gar nicht in solche Fallen rein. Ne? Wenn ich dann überlege, die Preisgestaltung ist auch immer so ein Ding eins. Wenn ich wundere mich immer, ich frage mich auch manchmal, ob die gewürfelt werden. Man muss doch hingehen, man muss doch dem Kunden erklären können, warum der sagt, die ohne oder, und das vergessen meine Kollegen schon mal ganz gerne, oder der eine oder andere, die meisten sind super, aber Überführung. Dann müsste doch eigentlich auch ein zweiter Mann im Auto sitzen, also Träger zur Überführung. Die werden ja gar nicht abgerechnet, frage ich mich, wie das gehen kann. Aber dann sind das so versteckte Kosten halt immer. Ne? Ich vermisse da immer so ein bisschen die Transparenz. Wenn hier ein Elektriker bei mir im Haus irgendwas ändert, dann will ich einen Kostenvoranschlag haben, dann gucke ich mir den noch selbstverständlich an. Und da ist Preis gar nicht mal so maßgebend, sondern die Transparenz ist das, was mich immer interessiert. Was kommt auf mich zu?
Die große Problematik bei diesem ganzen Thema ist, dass der Tod halt manchmal sehr plötzlich kommt und der tritt sehr plötzlich in unser Leben. Und wir sind ja sehr scheu, uns mit diesem Thema zu befassen insgesamt, mit unserem Ableben. Darüber haben wir ja auch schon öfter hier gesprochen, Volker. Also in der Gesellschaft generell, meine ich. Und dann ist es so, huch Gott, wo kriegen wir jetzt einen Bestatter her? Früher hat man in die gelben Seiten geschaut oder irgendwie nochmal.
Oder einer, der schon immer da war.
Ja, so. Ne, der ortsansässige, übliche Bestatter. Erlebst du das auch immer noch so, dass das so ein typischer Automatismus ist oder kommt da ein bisschen Bewegung rein? Also es ist ja auch so eine Frage, wie könnt ihr auch auf euch aufmerksam machen? Wir haben, als wir letzte Woche telefoniert haben, haben wir doch kurz über das Thema gesprochen, machst du eigentlich Werbung für dich? Ne? Und da hast du gesagt, das hast du eigentlich nie gemacht, auch in den Anfängen. Hast du gar keine Werbung gemacht in dem Sinne wie andere Bestattungsinstitute? Ja,
habe ich mich immer rausgehalten. Ich bin immer ein Freund davon und das ist, es gibt bestimmt Betriebe, da musst du Werbung machen, gar keine Frage. Aber ich bin immer ein Freund von Understatement. An Werbung muss man sich messen lassen. Und man sieht ja jetzt gerade mal wieder die ganzen Wahlplakate. Da stehen dann drei Worte drauf, aber die sind nichtssagend. Und da halte ich mich immer ganz gerne zurück, aus dem ganz einfachen Grund, wenn ich eine Werbung mache, muss ich mich da messen lassen. Aber erreiche ich jetzt die Leute, die ich erreichen möchte? Nö. Ich bin da ein bisschen anders gestrickt und das habe ich auch schon immer so gemacht und der Erfolg gibt mir ja auch recht. Ich überzeuge immer durch Leistung. Man muss da ein bisschen längeren Atem haben, man muss da auch vielleicht ein bisschen Geduld haben, aber ich kann versprechen, wenn das sich dann rund spricht, dann braucht man sowieso keine Werbung. Und ich komme ja nur aus einer Zeit, wo oft 600-700 Leute, die größte Beerdigung, die ich gemacht habe, waren 1.800 geladene Gäste. Da sind schon ein paar Leute, die sehen schon, wer was wie kann. Ne?
Ja, also ja, klar. Und dann ist es so, dann spricht es sich rum. Ne?
Ja.
Und sagt, der Volker Winkels hat seinen Job gut gemacht. Ne?
Und die Werbung, wenn ich jetzt hingehe, wir nehmen jetzt mal Zeitung. Ich weiß jetzt nicht, was sie jetzt im Moment kostet, aber du bist im Monat, wenn du da regelmäßig drin stehst, bist du mal schnell bei 1.400-1.500 Euro, die du einfach quitt bist. Die müsste ich ja dann wieder auf die Rechnungen umlegen. Was die Leute aber auch oft vergessen ist, so eine Beerdigung, die kostet ja sowieso schon mal Geld. Da habe ich aber schon mal über das Thema Vorsorge gesprochen, was ja auch ein ganz großes Steckenpferd von mir ist. Die müssen aber, wenn so eine Beerdigung gelaufen ist, müssen die aber noch Butter für auf das Brot haben. Das nützt ja nichts, dass sie mir mein Auto finanzieren, sondern die müssen ja irgendwie im Anschluss weiterleben können. Und dann nützt ja doch nichts, dass ich in das Feld über die Ohren ziehe, durch irgendwelche nicht nachvollziehbaren Gebühren und Kosten. Und da muss ja sowieso alles auf den Kunden umgelegt werden. Und da bin ich sehr sparsam, weil ich achte auch, wenn ich irgendwie was mache, achte ich schon drauf, wie der Geschäftspartner, weil nichts anderes bin ich ja in dem Moment, Vertragspartner, oder wir haben ja einen Werksvertrag quasi, ob das dann vernünftig läuft. Das ist mir viel wichtiger wie das Geld.
Wir hatten ja das Thema Vorsorge schon mal ganz ausführlich in einer Folge. Mhm. Da jetzt nochmal anlehnt, also wenn ich jetzt einen Vorsorgevertrag nicht gemacht habe, ich komme zu dir und ich bespreche mit dir eine Beerdigung durch. Mhm. Ist das so, dass du dann anhand der Wünsche, die ich so äußere, dass du dann sofort sagen kannst, okay, das wird dann roundabout das und das kosten? Also gibt es tatsächlich so eine Art Kostenvoranschlag von dir?
Ja, selbstverständlich. Ja, das muss ja auch. Schau mal, du kommst da mir hin und äußerst einen Wunsch. Dann ist es ja so, das nennt sich Beratung, was wir da machen. Ich höre da schon genau, oder wir gehören da schon genau zu, was da gewünscht wird. Wenn das jetzt total spacey ist, weisen wir da auch drauf hin. Aber letztendlich entscheidet ja der Angehörige, nicht wir. Der kennt ja auch den Verstorbenen oder die Verstorbene viel besser wie wir. Also muss man ja auch mal so sehen. Und wenn das der größte Wunsch war, kriegen wir das schon irgendwie hin. Und dann ist es doch ganz wichtig, und wir müssen ja die Preise können, dann ist es doch ganz wichtig, dass ich dem Angehörigen auch bevor der überhaupt das Haus verlässt, auch sagen kann, was exakt und nicht ungefähr exakt auf dem Zug kommt. Wir sind ja nicht am Basar, dass da irgendwo mal gefalscht wird oder gewürfelt wird. Der Kunde hat doch ein Recht, dass er genau erfährt, was es kostet. Sind da jetzt Sachen bei, die wir nicht alltäglich machen? Das sage ich auch immer zu meinen Mitarbeitern. Man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo man es findet. Das heißt, wenn da jetzt zum Beispiel Seebestattung, da ist jetzt ein ganz bestimmtes Schiff von meiner Frau, die Oma, wie die gestorben ist, das waren 3 Master, wo wir mitgefahren sind. Natürlich habe ich von diesem 3 Master jetzt den Preis nicht im Kopf. Ja, aber dann rufe ich doch eben dahin an. Die Leute, die mir gegenüber sitzen, die wissen ja, dass es so etwas wie ein Telefon gibt, ne? Also da kümmere ich mich auch sofort drum. Das hat ja auch was mit Planungssicherheit zu tun. Und wenn du jetzt mal so einfach dich mal umguckst, so, hör doch mal im Fernsehen jetzt, gerade mit diesen Wahlkämpfen, wo reden die immer von? Von Planungssicherheiten. Und das muss ja letztendlich auch ein Angehöriger, der bei mir am Tisch sitzt, der muss doch auch Planungssicherheit haben. Der kann ja nicht die Beerdigung machen, hat die Tränen vor Freude in den Augen, dass alles so gut geklappt hat. Und anschließend hat er die Tränen in den Augen, weil er nicht bezahlen kann. Ne?
Ja, klar. Kannst du uns mal einfach so aus dem Nähkästchen erzählen, was so die teuerste Beerdigung war, die du je durchgeführt hast? Also es gibt ja manchmal auch Menschen, die sagen so, das spielt für mich Geld keine Rolle. Jetzt zum Ende hin hauen wir nochmal richtig einen raus. Hattest du
ja,
so einen Fall
mal? Ja, das sind aber dann Leute, die, pass auf, nehmen wir mal Flaschenpfand. Es gibt Menschen, die sammeln Flaschenpfand, weil auch 15 Cent für die sehr viel ist. Ja? Und dann gibt es welche, den interessiert das gar nicht. Die würden einen ganzen Container voll Flaschen wegschmeißen, bevor sie überhaupt gehen. Man muss da immer so dazwischen mal ein bisschen gucken. Was für den einen viel ist, hat für den anderen ja gar nichts zu bedeuten. Und von der Seite, Menschen, die nicht auf sowas achten, die haben aber auch so viel Geld, dass man das Gefühl hat, dann wächst danach. Mir sind persönlich die Frau Meier, Müller, Schmitz immer am liebsten. Aus einem ganz einfachen Grund, das ist immer so ein Mittelfeld. Aber die sind auch dankbar. Wenn da alles super gelaufen ist, die haben sich wohlgefühlt, ja, dann kriegst du auch uns eine Kuchen gebacken oder ein Täfelchen Schokolade vorbeigebracht. Da muss man einfach auch so sehen. Wenn ich jetzt hingehe, wir machen ja auch sehr viele Menschen, wo Geld überhaupt keine Rolle spielt. Gerade als Thanatopraktiker, dann ist das ja auch so, dann spielt dieses Embalming eine große Rolle, dieses Drumherum. Die sind natürlich auch dankbar. Aber ich freue mich immer, wenn Frau Meier mir ein Stück Kuchen bringt und sich mit mir gemeinsam über die Arbeit dann unterhält und auch dankbar ist.
Das glaube ich dir, dass du dich über Frau Müller freust. Aber trotzdem möchte ich dir ja immer die besonderen Geschichten aus der Nase ziehen. Und deswegen kannst du dich noch daran erinnern, dass es mal jemand, dass du selber gedacht hast, so meine Herren, der haut jetzt hier aber auf den Putz.
Ja. Dann hat man eine Trauerfeier. Das musste eine richtige, die Trauerfeier war in der Kirche. Da musste eine richtige fette Eichensarg sein, wo du kannst dir gar nicht vorstellen, was da alles sowieso schon drumherum war. Und die Beisetzung fand aber gar nicht in dem Ort statt, wo wir die Trauerfeier hatten, sondern waren ungefähr 600 Kilometer weiter. Der Wunsch von dem Angehörigen war aber, und wie gesagt, da spielte Geld gar keine Rolle, der Wunsch von dem Angehörigen war, Trauerfeier da, weil sie da gelebt hat, aber die Wurzeln waren dann irgendwo anders. Und das musste am gleichen Tag stattfinden. Dann heißt, der andere Friedhof, wo die Beisetzung sein sollte, hatte da schon gar keine Beerdigungszeit mehr. Die Trauerfeier morgens um 10 Uhr, dann dauert das, sagen wir mal, so eine Stunde, anderthalb. Dann wurde der Sarg ins Auto gebracht. Dann musste man ja noch fahren. Lustigerweise in dem Ort hat der aber schon so viel für diesen Ort gemacht, dass die dann für diese Beisetzung auch noch einen extra Termin gemacht haben. Aber das hat natürlich auch wieder richtig Geld gekostet. Ne? Dann mussten alle Kränze, alles was von dem Ort musste ja mit rüber. Ich glaube, wir waren mit 4 Autos unterwegs. Ne? Und immer unterwegs, ich bin jetzt nicht derjenige, der einen Rosenkranz betet, aber auf der Fahrt habe ich immer gemacht, dass kein Stau kommt, weil da war so ein eng gestecktes Zeitfenster. Und da waren ja auch sehr viele Gäste, die mitgefahren sind. Da musste man Busse organisieren.
Meine
so ein riesen
Rattenschwanz. Wie viele Kilometer dazu waren dazwischen?
Ich meine, das wären so um die 500, 600 gewesen. Ich habe
da da bist du ja dann noch, bist ja auch noch mal 6 Stunden im Auto.
Ja, ja, ja. Das war eine total, wie der vor mir saß, und das ist ja, was ich den Leuten immer sage. Auch wenn einem im Kopf das selber als unmöglich erscheint, und also was ich als allerletztes sage, geht nicht. Dann, das sind aber auch Sachen, wo ich dann direkt sage, das ist zum Beispiel eine Ausnahme, wo ich ihm sagen kann, ja, aber jetzt kriegst du keinen Preis von mir. Ich muss jetzt erstmal kalkulieren, regeln, tun. Ich weiß ja nicht, was noch andere Gebühren auf mich zukommen. Ne? Dann ist der feine Unterschied, aber das hat dem auch gar nicht interessiert, muss ich dabei sagen. Dann war aber dann schon so ein bisschen tricky, genauso gut wie diese 1800 geladene Gäste. Da müssen dann Straßen gesperrt werden. Gott noch, da war ein Kondolenzzelt, da war über dem Grab ein Zelt, ganz bestimmte Blumen durften nur dahin gebracht werden. Ja, da war schon, das sind dann immer so Beerdigungen, die mache ich auch schon mal ganz gerne, nur um mal meine Grenzen kennenzulernen, aber bis jetzt hatte ich sie zum Glück noch nicht. Dann bist du aber richtig im Stress. Das hat mit Routine dann auch nichts zu tun. Aber ich finde das schon mal ganz gut. Dann wirst du so aus der Liturgie rausgerissen, aus dem Routinierten. Darum ist eine außerordentliche Geschichte auch mal ganz gut. Ne? Die tut dann ganz gut.
Man staunt dann ja auch einfach so ein bisschen. Ne? Man steht wahrscheinlich auch so als Bestatter so ein bisschen daneben und denkt sich, jo, also krass, so kann man es auch machen.
Und dann, ich sagte es ja eben, was dann so was kostet. Aber wenn du unterm Strich mal guckst, das heißt ja nicht, je höher die Rechnung ist, dass automatisch auch höher der Gewinn ist. Ne? Der Aufwand muss man ja auch mal mitzählen. Und klar, ganz ehrlich, müsste man dann, ich bin jetzt sowieso immer ruhig, was sowas angeht. Regel Nummer 1, Ruhe bewahren. Ne? Also da bin ich sowieso immer ganz locker unterwegs. Aber es ist schon, dass du noch mal genauer hingucken musst. Ne? Da tappst du ja manchmal in Fallen rein, die da gar nichts zu suchen haben. Und wenn es nur ein Mitarbeiter von irgendeinem Friedhof ist, der da auf einmal im Blaumann steht und sagt, was macht ihr denn hier? Oder irgendwie so. Ne? Das sind ja also Sachen, die musst du vorher schon abfangen. Das darf gar nicht alles passieren. Ne? Dann ist aber, wo wir schon mal drüber gesprochen haben, Regisseur, du bist alles in dem Moment.
Man kann ja schon fast einen Vergleich ziehen zu so einem Wedding-Planner. Nur dann in die, ne? Das ist
ja halt nichts anderes.
Es geht nicht um eine Hochzeit, sondern in dem Fall halt um eine Beerdigung, ne? Die von vorne bis hinten durchgeplant ist.
Ich habe zum Beispiel jemanden in Wien, der mich, wenn da irgendwas ist, da werde ich angerufen. Dann, aber das hat jetzt auch ein bisschen mit dem Thanatopaxie zu tun. Dann hat das aber auch damit zu tun, dass ich ja auch, du weißt, dass ich gerne Camping mache oder viel unterwegs bin oder war auch. Und ich habe immer so ein Talent, die richtigen Leute zur richtigen Zeit kennenzulernen. So bin ich mit meiner Frau mal auf einem Kurztrip, habe ich jemanden kennengelernt. Ja, und schwuppdiwupp ging dann irgendwann mein Handy. Hör mal, du hast mir doch mal was erzählt. Ja, dann bist du da im Boot, dann kümmerst du dich schon mal drum. Ne? Wobei ich aber immer sagen muss, ich kann nicht die ganze Welt beerdigen. Nee, es gibt auch schon mal Sachen, wo ich schon sage, pass mal auf, da wohnt aber ein richtig guter Kollege oder Kollegin von mir. Gleiches Niveau, gleiche Ausbildung, alles haargenau das Gleiche. Aber die kennt das Parkett, die ist ja da. Oder der.
Passiert das denn, Volker, passiert das denn oft, dass dich Menschen auch anrufen und sagen, kannst du eine Bestattung, Beerdigung irgendwo, keine Ahnung, wo ganz anders durchführen, machst das mal in Nürnberg oder sowas. Ja. Also passiert das tatsächlich oft? Und dann kommt es schon mal vor, dass du sagst, du ganz ehrlich, ich kenne da aber einen.
Ja, ich habe jetzt von eine Cousine von mir, beziehungsweise angeheirateter Cousin, Berlin. Und dann rief er mir an und sagte, hör mal, ich sag mal, wenn ich jetzt da runterfahre, erstens weiß ich gar nicht, wie der Tag genau funktioniert. Gerade Berlin ist ja immer so ein Pflaster für sich. Aber ich habe da einen sehr guten Kollegen. Und den habe ich dann angerufen. Da war innerhalb von einer halben Stunde geregelt und habe gesagt, pass mal auf, da ist meine Familie. Tu mir aber einen Gefallen, guck, dass da alles aber 100%ig passt. Und dem hätte ich ja nicht angerufen, wenn ich ihm nicht trauen würde. Ne? Und dann hat er sich darum gekümmert. Und lustigerweise waren die sehr zufrieden. Am Ende des Tages geht es sich um die Beerdigung. Und nicht, ob da jetzt die Rechnung von der Volker Winkels kommt oder von was weiß ich von wem. Die Arbeit muss stimmen. Und das ist aber, was der Angehörige sich zum einen verdient hat und zum anderen auch merken kann. Ich habe da doch sehr oft, sagen wir mal, gerade hier am Land, sind ja auch Zugezogene, wie man so schön sagt, die sind aber genauso nett wie die Einheimischen. Dann kommen die an und sagen, ja, da und da kannst du das auch machen. Dann gucke ich mal eben in meinem Register rein und sage, nee, weißt du was, sag dem oder die Bescheid, die sind super. Ne? Weil ich sage ja, deutschlandweit ist dieses Ausbildungsniveau, was den Bestatter angeht, gar nicht mal so schlecht. Da sind irre viele gute Kolleginnen und Ausgebildete auf dem Markt. Man muss halt nur gucken. Und dann ist dieses Zeichen, weil ich da gesagt habe, vom Verband Deutscher Bestatter. Man kann aber auch hingehen, Computer anmachen, www.bestatter.de und dann guckt man mal rein. Bestattersuche und dann gibt man seine Postleitzahl ein und dann siehe da, da sieht man ja auch den Ausbildungsstatus. Da steht es zum Beispiel drin, ne? Meisterbetrieb, geprüft, da steht alles drin, was man wissen muss. Da kann man schon relativ anonym sich selber ein Bild machen.
Das halte ich für wichtig. Das finde ich einen sehr guten Tipp nochmal. Das finde ich auch. Das habe ich nämlich gerade auch noch gedacht, als du das so angesprochen hast, dass wir ja inzwischen Gott sei Dank auch so gut vernetzt sind und in einer so digitalen Welt leben, dass man da schnell an Informationen kommt, auch einfach mal von der Couch aus. Ne?
Und man muss ja mal sehen, so eine Ausbildung, und da weiß ich ja, wovon ich rede, die kostet immens viel Geld. Das muss man einfach mal so sehen. Die mache ich ja nicht für mich. Ich habe ja jetzt oben auf der Schulter keine Balken oder so, dass man das sieht. Sondern das macht man ja letztendlich für den Angehörigen. Wenn ich irgendwie unterwegs bin und sehe dann so einen Betrieb, der selber ausbildet oder sich hat selber gut weitergebildet, ja, dann weiß ich schon, da kann man sich sicher fühlen, dem ist die ganze Sache ja auch was wert. Ne?
Bevor wir diese Folge vielleicht abschließen mit diesem Themenbereich, nochmal zurück zu deinen Auszubildenden. Hm? Sind das denn immer junge Frauen, junge Männer, sind es ja gar nicht unbedingt immer, sind ja manchmal auch durchaus schon ältere, ne? So Quereinsteiger, wie du gesagt hast.
Finde ich gut.
Ja, sind das denn auch immer Menschen, die schon einem Betrieb angehören? Oder gibt es das auch manchmal, dass, was weiß ich zum Beispiel, mir kommt es jetzt in den Kopf und ich sage, nee, die TV-Moderatorenkarriere hänge ich an den Nagel. Ich mache jetzt einfach mal diese Ausbildung. Ich brauche aber schon einen Betrieb halt.
Ja,
ne?
Die Leute, die da hinkommen, und das sind ja die Betriebe, die so dann auch bezahlen, ne? Die Leute, die da hingehen, die Betriebe legen Wert auf Weiterbildung. So, und das heißt, du bist in so einem Betrieb und dann stellt der Chef oder die Chefin fest, boah, da ist aber Potenzial. Da wird dieses Potenzial ja gefördert auch, ne? Gefordert und gefördert. Und das ist ja auch ein gutes Aushängeschild. Und ich sagte ja, dass ich selber auch immer in Prüfungen drin hänge und mich weiterbilde. Wissen hat noch nie geschadet, ne? Und die am lautesten schreien, die alles wissen, die wissen meistens immer am wenigsten. Warte mal drauf. Die gut Ausgebildeten, die machen, die reden nicht, die machen ganz einfach. Ne?
Also das heißt, wenn jetzt mal als junger Mensch gesprochen oder auch vielleicht schon ein bisschen älter und ich entdecke in mir den Wunsch, ich möchte gerne Bestatterin, Bestatter werden. Was ist der Weg, den ich dann gehe?
Dann gehst du ganz einfach hin, du suchst dir erstmal einen Betrieb und dann machst du ein Praktikum. Bei dem Betriebssuche, da achtest du aber auch mal schön drauf, legt er eigentlich auf Weiterbildung Wert. Ne? Ein zertifiziertes Unternehmen muss sogar seine Mitarbeiter weiterbilden. Das finde ich eigentlich super. So, und wenn er darauf Wert legt, machst du erstmal deine Arbeit da und guckst mal, ob das überhaupt was für dich ist. Weil das sind ja auch viele verklärte Blicke, die meinen, deine Oma zu waschen, Opa zu waschen, das wäre das Schönste. Da hängt aber noch viel mehr dran. Ne? Alleine diese seelsorgerische Arbeit, die man leisten müssen. Dann habe ich aber gerade schon gesagt, Thema Recht ist man gar nicht so verkehrt. BWL, Dekorationen, Ritus, das sind ja alles Sachen, die muss man gelernt haben. So, und wenn du sagst, das ist was für mich, dann wird auch der Betrieb dich da pushen, weil du kannst ja über den Betrieb die Weiterbildung machen. Und dann ist sie diese 8 Wochen und 6 Wochen, weil ich da eben sagte, dann fehlt sie zwar im Betrieb, aber bringst dem Betrieb irre viel, weil du ja Wissen mit nach Hause bringst. Ne? Und das machen viele Betriebe, also da bin ich richtig glücklich mit. Und der Älteste, den ich hatte, ich glaube, da war eine Frau, die war so um die 50. Ich fand das richtig klasse, ne? Mit 50 dann noch zu sagen, so, ich will das aber richtig machen. Ne? Und nicht, ich kann schon alles. Ne? Also das finde ich schon mal ganz gut. Kann jeder machen. Jeder, der Interesse dran hat, wo ich aber wirklich immer empfehlen kann, sorgt dafür, dass da Fachwissen hintersteckt und nicht einfach, weil man gut mit Menschen reden kann oder man ist psychologisch vielleicht fit oder man hat als Altenpflege, wo ich ja mal von ausgehe, dass die Körper waschen können, Das ist nicht alles. Ne? Man muss das Gesamtpaket sehen. Das ist immer ganz wichtig, ne? Nicht ein Teil.
Ich kenne ja auch ein bisschen schon deine Mannschaft. Die ist jetzt nicht gerade klein. Das sind aber auch viele treue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die du da bei dir hast. Dafür. Total. Und auch von denen weiß ich, dass da nicht alle originär nach der Schule direkt den Wunsch hatten, Bestatter zu werden. Ne? Sondern da gibt es auch einiges, was so quer dir vor die Füße gefallen ist, sage ich mal. Ne?
Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich weiß noch ganz, also ich bin ja Jahrgang 67. Früher hat man ja einen Beruf gelernt und meinte, man bleibt da ein Leben lang drin. Da habe ich aber auch schon immer anders gedacht. Immer das machen, weil einem Spaß macht. Und so bin ich ja irgendwann auch in den Beruf des Bestatters geraten und bin bis heute noch dankbar. Das ist für mich immer noch keine Arbeit, sondern immer noch Leidenschaft. Wenn man jetzt hingeht und sich bindet und nicht flexibel ist und mal in allen Richtungen guckt, dann wirst du auch nie was anderes lernen. Und der Beruf des Bestatters ist ja so vielseitig, der bringt ja so viel mit sich, dass du ja als junger Mensch schon auf einmal eine irre Lebenserfahrung, wenn ich meine Auszubildenden gucke, dann ist da eine 50-Jährige, der meint, der kennt alles. Und dann kommt da so eine 20-Jährige anmarschiert und die kennt den Tod, die kennt Leidenschaft, die kennt Trauer. Das ist schon ein interessanter Beruf. Und jeder, der Bock drauf hat, bitteschön, schaut euch um. Macht das ganz einfach. Ne? Und dann sehen wir uns bestimmt mal bei einer Prüfung oder im Unterricht.
Da ist die Chance auf jeden Fall recht groß, dass man Volker über den Weg läuft. Ja. Eine Frage noch zum Schluss, dann können wir den Sack zumachen für heute. Das Themenfeld Trauerredner. Das ist, habe ich das Gefühl, auch ein Berufsfeld, ein Betätigungsfeld, was immer größer wird. Mhm. Hat natürlich auch damit zusammen, dass sehr viele Menschen in den letzten Jahren und Jahrzehnten aus den Kirchen ausgetreten sind und es nicht unbedingt immer den Wunsch gibt, dass sich da ein Priester hinstellt, sondern im Gegenteil es jemand anders macht.
Du lernst dann als Bestatter aus einem ganz einfachen Grund, dann ist der Pastor auf einmal krank. Ne? Oder der freie Redner, das habe ich auch schon mal gehabt. Dann hatte der sie auf einmal, dann lag er richtig da. Und dann würde ich aber auch nie hingehen, dann eine Rede von dem übernehmen, weil er dann ablesen wäre. Du musst als Bestatter natürlich auch, oder Bestatterin, natürlich auch die Gabe haben, dich vor Leute hinzustellen, einfach mal reden. Jetzt baue ich mir aber sowieso schon immer irre viele Eselsbrücken da ein. Ne? Also wenn mal sowas passiert, bin ich jetzt nicht derjenige, der überrascht ist, sondern dann fange ich einfach mal an. Wir kennen ja auch den Angehörigen in der Regel oder den Verstorbenen selber. Das kriegen wir schon ganz gut hin. Ist aber in der Ausbildung zum Bestatter, ist halt mit beinhaltet. Ne? Und da gibt es richtig gute Leute, da wundert man sich. Die kriegen dann so eine Pause, kaum den Mund auf und dann gibst du denen mal 10 Stichworte, mach mir da bitte eine Rede draus. Ja, da setzt du dich aber hin, da steckt dann aber richtig Feuer drin. Ne? Und was ja viele immer meinen, wenn jemand verstorben ist, man liest es ja auch schon mal in der Zeitung, dann ist ja immer eine Persönlichkeit gestorben. Insofern stimme ich dem allen zu, aber dieser Mensch, der gestorben ist, der hatte ja nie Ecken und Kanten. Und das muss ich mal ganz ehrlich sagen, also wenn ich mal versterbe, da kann da ruhig schon mal rein, dass ich auch ganz gut über Tisch und Bank gehen konnte, da kann auch ruhig rein, dass ich mal eine Macke hatte. Weil wenn man auf einer Beerdigung mal drauf achtet und man spricht auch mal so die andere Seite des Verstorbenen, da sieht man immer ein Lächeln. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist ja auch die ehrliche Sache. Es gibt keinen Menschen ohne Macken. Bitte Leute, hört auf damit. Spiegel nehmen, wenn ich jetzt über mich selber eine Rede schreiben würde, mein lieber Schwan, so, da käme schon das ein oder andere zu Tageslicht, was ich gar nichts zu suchen hätte. Aber das gehört ja mit dazu. Es sind ja positive wie negative Seiten. Ne? Und man sagt immer vage, das hält sich auch schon ein bisschen das Gleichgewicht. Und ich mag nicht diese aalglatten Geschichten, sondern ich mag auch mal, wenn einer Ecken und Kanten hat. Ich mag diese Menschen einfach.
Wobei das so ein bisschen typisch für unsere Gesellschaft ist, finde ich. Ne? Das betrifft ja auch ganz viele Prominente, die dann vor uns gehen. Also bestes Beispiel fand ich in den letzten Jahren war der Beckenbauer, ne? Der ja noch stark in der Kritik stand über Jahre und auch, wo man ja wusste, dass diese Fußballlegende, der den Deutschen so nah war und als dann klar war, dass er da wohl Murks gemacht hat rund um die Fußball-WM damals in Deutschland, dass es da ja den Verdacht gibt bis heute, dass die gekauft war und
ich gehe fest davon aus, aber hat er jetzt auch Großartiges falsch gemacht? Der hat doch uns was geschenkt.
Ich fand es so faszinierend, dass in den Jahren, wo er dann so ein bisschen aus der Öffentlichkeit verschwand und er war ja auch dann krank, dass eigentlich in den Jahren, wo er noch da war, kein gutes Wort über ihn gesagt wurde. Und ab dem Zeitpunkt, wo er dann verstarb, da waren die Lobeslieder wieder laut. Typisch. Und das finde ich auch, also man lässt seine Helden zu Lebzeiten fallen und wenn sie dann sterben, dann hebt man sie wieder hoch. Ja. Und das ist eigentlich auch ein falsch. Ne?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da auch so meine persönlichen Schwierigkeiten mit. Wenn ich habe ja nun mal sehr viel mit Menschen zu tun, ich halte ja auch sehr viele Vorträge. Wenn ich dann so mitkriege, wie die Leute sich selber sehen und wie die über andere urteilen. Heute, wenn du irgendwas falsch gemacht hast, dann es gibt kein Mittelmaß mehr. Schwarz-Weiß, aber dieses Bunte fehlt da irgendwo. Ist aber schon in der deutschen Gesellschaft schon irre lange so drin, so Etikette und das macht man nicht und was sollen die Leute über uns denken. Wenn ich da mal rübergehe nach Holland, ja, interessiert die überhaupt gar nicht. England ist auch so ein Klassiker. Italien kann das auch ganz gut. Wenn da einer hingegangen ist und hat viel Murks im Leben gemacht, dann ist der im Leben, hat er schon einen Status. Das heißt jetzt nicht, dass alle Murks machen müssen, damit sie einen Status haben, aber die Leute akzeptieren keine Fehler. Die haben auch, was ich meinen Leuten immer sage, in der Ausbildung auch, tut mir einen Gefallen, macht Fehler, weil dann lernt ihr. Das ist aber überall so. Du lernst nicht durch. Was wir zwei jetzt machen, da kann man zuhören, aber du würdest den Beruf ja nicht lernen. Du lernst den, wenn du einen Fehler machst. Dann weißt du, das war schon mal ganz falsch. Fehler werden aber in unserer Gesellschaft irgendwie so gar nicht akzeptiert. Machst du einen Fehler oder scheiterst, ja, dann bist du unten durch. So, und ganz ehrlich, der Mann hat so viele tolle Sachen gemacht. Und selbst wenn die gekauft ist, mein Gott noch, jetzt seid mal ganz ehrlich, was meint er denn, wie die Welt da draußen funktioniert? Genau so, gerade in dem Business. Ich muss ganz ehrlich sagen, Franz Beckenbauer war ja noch ein Kindheitsheld von mir, weil Bertie Vogts, Franz Beckenbauer und. Ich komme ja aus der Zeit. Da muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich fand es nicht gut, was da gemacht worden ist. Und postmortem, also nach dem Tod, da eine Bronze, ja, da hat er auch nichts mehr von. Ich sag den Leuten immer, kauft Mutter Blumen, wenn sie noch lebt, da freut sie sich wenigstens am Grab, kann sie nichts mit anfangen, ne?
Ja, also ich würde auch sagen, das Schlusswort ist für ein bisschen mehr Authentizität. Das kann sich ja auch jeder Trauerredner, der uns vielleicht zuhört, jede Trauerrednerin sich nochmal so ein bisschen auf die Fahne schreiben, finde ich auch. Also ich finde, das macht eine Beerdigung oder eine Bestattung erst richtig lebendig.
Aber ich sag dir jetzt mal, weißt du, da hat immer mehr Leute, die Reden auch selber halten und schreiben.
Ja, finde ich großartig.
Die Angehörigen.
Wenn es die Angehörigen selber tun. Gehört natürlich auch viel Stärke und viel Mut zu. Ich finde, Das ist nochmal was anderes als zum Beispiel, es gibt ja die Trauerredner und es gibt ja inzwischen auch immer mehr Trauredner, lustigerweise. Ich muss auch in diesem Jahr mal eine Traurede halten. Das ist natürlich etwas, da kann ich mich monatelang vorher dran setzen und mir Gedanken machen über die Freunde, für die ich das mache. Bei einer Beerdigung, das ereilt einen ja in der Regel kurzfristig schnell, man ist selber voll von Emotionen. Von daher habe ich immer größten Respekt, wenn tatsächlich ein Angehöriger da ans Mikro tritt und ich denke so, Wahnsinn.
Habe ich auch mal einen Kloß im Hals.
Finde ich auch. Mhm. Also vor dem Hintergrund finde ich ganz spannend. Volker, ich bin total happy mit unserem ersten Aufschlag für dieses Jahr. Ich habe das Thema für unsere nächste Folge schon im Kopf. Von daher habe ich den festen Plan, dass wir uns nächste Woche um diese Zeit einfach wieder hier treffen.
Cool.
Und die nächste Folge direkt im Kasten haben, damit ihr, unsere lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, auch mal ein bisschen stetiger von uns Content bekommt. Ich danke dir für unseren netten kleinen Talk an diesem Montagmorgen. Und ihr Lieben, ihr begleitet uns gerne, wenn ihr mögt, auf Instagram. Unser Account kein bisschen totenstill. Da kommt immer passend zu unseren Folgen auch so ein bisschen was an Video- und Fotomaterial rüber. Und wir sind auch super dankbar, wenn ihr uns über diese Plattform schreibt und einfach mal ein paar Anregungen gebt. Was würdet ihr gerne als nächstes hören? Wo habt ihr nochmal eine Nachfrage? Freuen wir uns sehr drüber. Und wenn ihr uns einfach mal schreibt, dass ihr uns gerne hört oder dass ihr vielleicht auch mal was zu meckern habt, würden wir uns auch drüber freuen. Über jede Art von Feedback sind wir dankbar. Auch da bitten wir um Authentizität. Ne?
Ja,
da wollen wir die ehrliche Meinung unserer Leute hören. In diesem Sinne hören wir uns zur nächsten Folge auf jeden Fall wieder und wünschen euch bis dahin alles Gute.
Ja, und schöne Woche noch. Bis dann.